begrüßen alle Utopistinnen zur Folge 88 von CapNitz Wednesday, dem Podcast über freie Software und freie Gesellschaft von GNU/Linux.ch, aufgenommen am 28. Mai von Michel Ketterle und Ralf Hersel. In diesem dritten Teil besprechen wir weitere Utopien. Falls ihr die vorherigen Teile nachhören möchtet, findet ihr diese in Folge 81 vom 10. April und in Folge 84 vom 1. Mai. Hallo Michel.
Hallo Ralf.
Ich hatte mich ja, der Michel hatte gefragt, oh, soll ich mir ein neues Mikro kaufen und so. Und dann habe ich ihm eins empfohlen. Und was macht er? Er holt sein altes Business-Headset aus dem Keller. Aber ich denke, es klingt trotzdem ganz gut.
Ja, es war etwas kurzfristig und ich wusste, das liegt noch rum. Also probieren wir es diesmal mit dem.
Ja, also es reicht ja, wenn ihr uns verstehen könnt. Vielleicht doch noch an der Stelle kurze Empfehlung, falls von den Hörern und Hörerinnen jemand Podcast-Ambitionen hat. Das, was bei uns bei GNU/Linux.ch oft verwendet wird, ist das Rode NT-USB-Mini-Mikrofon. Der Name sagt es, USB kann man direkt einstöpseln, braucht man kein Interface mehr dazwischen, hat einen ziemlich guten Klang und ist so etwas über 100 Euro in der Preiskategorie. Und wer auf besondere Qualität Wert legt oder wer genug Geld im Portemonnaie hat, der kann natürlich das Shure SM7B nehmen. Also mein Mikrofon, und das ist eins der besten, die es gibt. Da braucht er noch ein Interface dazwischen. Normalerweise nimmt man Focusrite Scarlett Interface. Dann seid ihr insgesamt mit Mikro-Interface und Arm fürs Mikro so bei 500 Euro. Das nur mal als kurze Produktempfehlung. Wir werden weder von der Firma Rode noch von der Firma Shure dafür bezahlt. Einfach so, Erfahrungen. Dann kommen wir zu den Hausmitteilungen. Diesmal haben wir wieder Hausmitteilungen. Der Fabian aus unserem Core-Team hat Herzblut in die Redaktion gepumpt, weshalb unsere Artikel in letzter Zeit vielfältiger sind und auf mehr Schultern stehen. Ihr habt es vielleicht gemerkt, dazu gehört auch Ück-Ücks monatliche Kolumne, die sie schreibt. Und neu wird es demnächst eine Kolumne von Lehrpersonen geben. Die wird in den nächsten Wochen starten. Und dies führt auch dazu, dass ich meine Schreibleistung etwas zurückfahren kann und nicht mehr die Hälfte aller Artikel schreiben darf. Dann läuft ja immer noch unser Frühlingsschreibwettbewerb. Der schreitet voran und geht noch bis Ende Juni. Und danach wird es wahrscheinlich einen einfachen Programmierwettbewerb geben, bei dem es auch wieder einen tollen Preis zu gewinnen gibt. Programmierwettbewerb hatten wir, glaube ich, ein- oder zweimal in den letzten 4 Jahren. Ist immer gut angekommen und deshalb möchten wir das nochmal machen. Sehr einfach, damit auch möglichst viele daran teilnehmen können. Und im Laufe des Sommers dürft ihr euch auf weitere Neuerungen gespannt sein, über die ich heute noch nichts verrate. Gut, und damit, ich muss noch den Tim erwähnen, der sich bei uns um die Systemadministration kümmert. Das ist jetzt so ein Insider, aber da freut sich der Tim, wenn ich ihn erwähne in den Hausmitteilungen. Ja, genau. Und dann sind wir auch beim Thema. Dritter Teil, Utopien. Ich glaube, wir haben in den vorherigen Teilen nie so richtig erklärt, was eine Utopie ist. Oder haben wir das? Ich glaube nicht, Michel, oder?
Ich wüsste jetzt gerade nicht mehr, ob wir das mal diskutiert haben.
Mhm. Machen wir es doch gerade.
Gerne.
Also, eine Utopie ist der Entwurf einer möglichen, zukünftigen, meist aber fiktiven Gesellschaftsordnung, die nicht an zeitgenössische Rahmenbedingungen gebunden ist. Um es greifbarer zu machen, das Gegenteil ist eine Dystopie, die halt eine negative Entwicklung in der Zukunft skizziert. Und eine Utopie, würde ich sagen, ist so neutral bis positiv. Siehst du das auch so?
Ja, also ich würde jetzt schon eher von positiv reden. Die Frage ist jetzt halt auch noch, meine technischen Utopien, sind das gesellschaftsordnungswürdig? Naja, wenn man sie umsetzen würde, könnte es gewisse Gesellschaftsordnungen unter der Linux-Community umstürzen, aber ich weiß nicht, hätte man das
Ja.
dann anders benennen müssen?
Also wir haben ja bei uns, also jetzt in der Folge haben wir ja technische Utopien und auch gesellschaftliche Utopien. Und ich weise da gerne immer darauf hin, dass es ja ein Unterschied zwischen dem eher technisch orientierten Open Source Begriff und dem eher lizenzrechtlich oder gesellschaftlichen Begriff der freien Software gibt, ne? Also deshalb heißt es ja bei uns auch, wie heißt es bei uns?
Free und Open Source.
Ich kenne den Slogan von GNU/Linux CH nicht mehr. Freie Software, freie Gesellschaft, ne? Also die Kombination von Technik und Gesellschaft. Und meistens hast du ja auch eine Auswirkung von Technik auf gesellschaftliche Entwicklungen.
Oder gesellschaftliche Entwicklungen sind notwendig, dass gewisse Dinge
Ja.
an Technik überhaupt geschehen können.
Ja, oder so rum, das stimmt.
Also ich könnte damit gleich mit dem ersten Beispiel beginnen, einer Utopie, die ich mir überlegt habe. Sie ist eine Erweiterung der Utopie, die ich das letzte Mal auch schon gebracht habe, mit dem Organisieren von Dateien auf Linux-System. Ist jetzt eher im Kleinen gedacht. Zum Beispiel das Home-Verzeichnis auf Linux-Systemen finde ich zurzeit eher etwas ja, chaotisch. Zwischen vielen Dateien, die eigentlich von Anwendungen verwendet werden, sind dann meine privaten Daten irgendwo dazwischen. Ist ja so eigentlich, finde ich, nicht zu denken, dass das so sein sollte. Und jetzt wäre die Utopie eigentlich, dass es sicher bald soweit sein wird, dass das Home-Verzeichnis von der Linux-Community angegangen wird und sich hier etwas mehr Ordnung einfindet. Und damit so etwas natürlich passiert, ist eine gesellschaftliche Änderung notwendig in der Linux-Gesellschaft, wie sie die Distributionen ihre Systeme aufbauen, entwickeln, wie die Anwendungen damit umgehen. Klassiker sind ja die Anwendungen der Mozilla Foundation, die sich ja direkt ins Home-Verzeichnis, in einem versteckten Verzeichnis zwar einnisten, aber sich nicht in die Verzeichnisse einbinden, die man so auch kennt, wie zum Beispiel Config oder Local.
Ja, ich wollte gerade nachfragen. Also mach das mal konkreter. Du hast ja gesagt, du hast deine eigenen Dateien. Die findet man ja unter Home, bei Dokumente, Musik, Bilder und so weiter. Und die technischen Dateien, die aber userbezogen sind, findet man ja dann eher in .config, .local und so. Das ist das, was du meinst, ne?
Aber es gibt ja auch noch einige, die direkt unter Home drin sind, wie zum Beispiel
Snap,
die History, ja
Snap.
genau, oder die History von Bash, oder? Ist ja auch dort drin.
Ja.
Und das alles macht das Ganze etwas unübersichtlich. Es gibt zwar so ein schönes File, das sich Hidden nennt, wo man dann einzelne Dateien eintragen kann. Die werden dann mit ausgeblendet, auch wenn sie keine Punktdateien sind. Aber das ist ja eher Workaround, als dass es die Lösung ist, um das Home-Verzeichnis aufzuräumen. Und ich denke mal, wir haben jetzt gesehen, was sich alles tut unter Linux in letzter Zeit. Ich könnte mir doch durchaus auch vorstellen, dass sich auch hier mehr tut und irgendwann auch mal die Home-Verzeichnisse etwas besser oder vielleicht auch ganz anders organisiert sind.
Ja, also ich habe mich jetzt gedanklich nicht näher damit beschäftigt, aber so aus dem Ärmel geschüttelt finde ich das mit den Hidden Verzeichnissen ist ja auch irgendwie so eine Krücke, ne? Also ich meine, du könntest ja auch sagen, es gibt ein Home-Verzeichnis, da liegt wirklich nur Home-Zeug drin und dann gibt es irgendwie einen Config-Ast, in dem dann nur Config-Zeug drin liegt. Nicht
Zum
hidden, aber
Beispiel.
auch userbezogen, oder? Dann,
Ja.
wird man auf einer syntaktischen Ebene bleiben und hätte es trotzdem getrennt, ohne diese Hidden Punktverzeichnisse zu benötigen.
Genau, das wäre so eine Idee, genau. Auf die Idee gekommen bin ich auch, wie gesagt, hier passiert ja auch immer wieder etwas. Ein Beispiel ist zum Beispiel eben das HomeD, SystemD HomeD, mit dem zukünftig die Home-Verzeichnisse mobiler werden sollen, sodass man dann zum Beispiel sagen kann, man lädt ein Home-Verzeichnis aus dem Netzwerk oder man arbeitet dynamischer mit einem Home-Verzeichnis auf dem USB-Stick, sodass dann das Linux, das auf einem Desktop läuft, dann einfach das Home-Verzeichnis vom USB einbinden kann. Das Beispiel.
Also das würde die Portabilität oder Flexibilität erhöhen.
Genau. Und das ist ja, wenn man sich überlegt, was das heißt und was man damit eigentlich alles machen kann, was für Entwicklungen hier doch bei Linux immer wieder passieren und Möglichkeiten bieten, darf man ja durchaus auch die Utopie haben, dass dann halt auch Dinge angegangen werden, die halt etwas... eine lange Geschichte haben, die durch verschiedene Programme vielleicht nicht ideal verwendet werden und dann vielleicht löst sich das dann ja auch irgendwann einmal, wie das ganze Home-Verzeichnis organisiert ist. Wird sich natürlich viele geben, die das nicht mögen, weil sie wissen genau, wo was zu finden ist. Das ist halt ja immer so, wenn man sich etwas gewohnt ist, dann ändert man es nicht gerne, aber auch hier typisch Linux, auch wenn es hier Entwicklungen gibt, man wird meistens ja nicht dazu gezwungen, dass man etwas übernimmt und ändert.
Ja, aber ich meine, das haben wir ja immer, oder? Das haben wir bei SystemD gehabt, das haben wir bei Wayland gehabt, bei Desktops sehen wir das auch. Oder es gibt immer so die alteingesessene Community, die dann eher, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, konservative Werte vertreten und weiterhin mit X arbeiten wollen oder mit einem älteren Init-System. Da hat sich aber gezeigt, oder, dass sich SystemD eigentlich durchgesetzt hat, Wayland auch. Ja, es braucht halt immer eine gewisse Zeit.
Ja, das ist halt auch typisch in der Softwareentwicklung ganz allgemein. Am Anfang läuft es nie perfekt. Aber wenn man es zulässt, dass sich Dinge entwickeln, dann werden sie auch besser. Oder sie werden gleich wieder abgelöst durch etwas noch Besseres, weil man was gelernt hat. So geschehen zum Beispiel mit Pulse Audio, das mittlerweile durch Pipewire ersetzt worden ist.
Genau. Was ist mit dem SystemD HomeD? Ist das jetzt deine Utopie oder gibt es da schon was?
Das SystemD HomeD gibt es schon. Meine Utopie ist eigentlich darum nicht das SystemD HomeD, sondern es war eher das Beispiel, dass auch hier in diesem Bereich des Home-Verzeichnisses Entwicklung passieren kann. Meine Utopie ist eher, dass die Verzeichnisse sich darin etwas besser organisieren oder dass hier Entwicklungen stattfinden, um sich besser zu organisieren. Bin gespannt, was passiert. Ich habe, wie gesagt, mit Krücken arbeiten müssen, um Verzeichnisse zu entfernen oder auszublenden, die eigentlich eher verwirrt haben. Als Familienadmin ist man hier halt auch etwas sensibilisiert, wenn es um solche Dinge geht.
Ja, und da fällt mir gerade was ein. Mir fällt nämlich ein, ich habe schon ein paar Mal darüber geschrieben, semantische Dateisysteme.
Hatten wir sogar schon in den Utopien als Thema.
Hatten wir das schon? Okay, dann lasse ich das weg.
Also es war das mit den Taggings, oder?
Ja.
Utopie Teil 1, glaube ich.
Okay, also das war im April, kann ich mich doch jetzt nicht mehr dran erinnern.
Die Sache, die man sich wünscht, die fallen einem immer wieder ein.
Ja. Und ich meine, es gibt ja so viel Ausprobieren und Entwicklung im Bereich freier Software, aber ebenso semantische Dateisysteme, da würde ich mir doch wünschen, oder? Dass es da mindestens schon drei gibt, die man mal ausprobieren kann. Gut, also wenn ihr wissen wollt, was semantische Dateisysteme sind, dann hört bitte Folge 1 nach. Sorry für den Unterbruch, wie man in der Schweiz sagt. Wir haben die nächste Utopie auf dem Tablett für euch.
Genau, wenn man natürlich sich damit befasst. Wir hatten es auch schon angesprochen in einer etwas anderen Konstellation, die Thematik Immutable. Das sind ja die nicht veränderbaren Betriebssysteme.
Atomic jetzt, heißt das doch jetzt. Atomic.
Okay, also das habe ich noch nicht gehört.
Bei Fedora, doch, Fedora, die haben ihre ganzen Immutable Spins doch jetzt in Atomic umbenannt.
Okay.
Aber ja, Immutable.
Schön zu hören. Ja, da wäre jetzt die Überlegung, die, wenn man ja solche Immutables hat oder Atomics hat, dann könnte man doch das Ganze auch mit virtuellen Systemen oder einem Hypervisor kombinieren. Und dann stellen wir uns das mal so vor. Ein Update ist da. Das wird im Hintergrund automatisch heruntergeladen. Dann zum Beispiel in einer separaten Layer wird das installiert. Dann wird das Betriebssystem mit diesem Layer, auf dem das Update drauf ist, virtuell gebootet im Hintergrund. Wird geprüft, ob der Neustart-Server funktioniert. Vielleicht laufen da noch ein paar Tests ab. Und dann kommt das Betriebssystem hoch und sagt, hey, Update ist heruntergeladen und wird laufen. Drückst du einen Knopf und das System, auf dem du gerade bist, wird sozusagen heruntergefahren und dein Desktop switcht auf das andere, auf die andere VM um und lädt dann das aktualisierte System. Dann hätte man theoretisch ein Update in unter einer Sekunde möglicherweise.
Okay.
Eines ganzen Computers, vielleicht sogar auf die nächste Betriebssystemversion hoch.
Also wie das viele Immutable-Systeme machen, ist ja, sie benutzen so ein AB-Root-System.
Genau.
Ja, also du hast halt jetzt nicht virtuell, sondern richtig physisch auf der Festplatte hast du so ein A-Teil und ein B-Teil und die Updates gehen immer in das, was du gerade nicht benutzt. Ne? Mhm. Also in den A- oder in den B-Teil und wenn es funktioniert, dann bleibst du da drin. Wenn es nicht funktioniert, kannst du auf Last Good, was dann A oder B sein kann, ja, umschalten. Und genau, das, was du jetzt vorschlägst, ist dasselbe, das Gleiche.
Dasselbe, ja, genau.
Dasselbe, und dann aber virtuell.
Genau, also dass du auf A bist, dann wird auf B installiert. Das wäre das mit dem neuen Layer, den ich erwähnt habe. Sobald es dort installiert ist, wird es virtuell gebootet, über eine VM zum Beispiel, um zu sehen, ob alles läuft. Dann startet es, von mir aus wird dann vielleicht auch irgendein Test-User kurz angemeldet, dann werden vielleicht kritische Programme kurz gestartet und beendet, zum Schauen, ob alles funktioniert. Und wenn das System der Meinung ist, okay, alle Tests bestanden, dann kommt bei dir auf dem Desktop die Information, ein Update ist vorhanden, möchtest du kurz neu starten? So wird es ja normalerweise heißen. Dann bestätigst du das und dann wird einfach auf den B-Teil geswitcht. Und je nachdem, wie man das umsetzt, könnte man sich durchaus vorstellen, dass dann einfach das System ja schon läuft auf der anderen Seite und man eigentlich nur in den Abmeldebildschirm landet und sich dann wieder anmeldet und schon ist man auf dem aktualisierten PC.
Aha, das heißt, der B-Teil wird im Hintergrund runtergeladen, während du noch auf dem A-Teil bist. Dann wird der B-Teil in einer virtuellen Maschine getestet.
Genau.
Von wem?
Mit deiner Hardware und von einem Skript, würde ich jetzt behaupten.
Okay. Einfach.
Du kannst ja alles steuern. Da dürfte es durchaus möglich sein, dass wenn du so etwas einrichtest, dass dann halt ein Testskript laufen lässt, dass beim ersten Starten des Systems Tests ablaufen lässt und erst ein Okay gibt dafür, dass man auf das B-Teil-Test wechselt, wenn die Tests erfolgreich sind.
Okay, aber das wären dann nur so First-Level-Tests, oder? Startet irgendeine Anwendung oder nicht?
Ja, klar.
Und nicht funktioniert eine Anwendung, weil das wird ja ewig dauern.
Ja, aber du könntest damit erstens diese langen, elendlangen Downloads, wenn jetzt Ubuntu von Version LTS 22 auf 24 aktualisiert wird, könntest du halt einfach verhindern, indem dass du das alles im Hintergrund machst. Es wird gestartet, die Anwendungen konfigurieren sich, dann läuft vielleicht noch einen Test, ob mit deiner Hardware das Ganze alles kompatibel ist. Und dann, sobald dort das System läuft, kannst du dann einfach überswitchen.
Gefällt mir sehr gut, die Idee.
Ja. Die
Ich sehe
Frage
jetzt
ist
auch,
halt.
ich sehe es auch gar keinen Grund, warum man das nicht machen könnte. Ja, aber
Ich habe ja
den
das.
Hörerinnen wird sicher was
Ja.
einfallen.
Der erste Gedanke übrigens dafür, für diese Utopie war, warum so etwas zum Beispiel nicht mit dem Linux-Kernel gemacht wird. Und zwar eher von den Kernel-Entwicklern, sodass sie anbieten: Hey, Leute, testet mal unseren Kernel. Du kriegst eine ISO, die du rasch auf einen USB-Stick tust, bootest damit einmal, der startet, macht ein paar Tests, die von den Kernel-Entwicklern definiert worden sind. Können Sie Laufzeittests machen, Sie können whatever für Tests machen. Das wird gesammelt und übers Internet an die Kernel-Community geschickt und dann der PC wieder heruntergefahren und du kannst mit deinem System wieder starten. Da könnten Sie doch eine ganze Menge Testcomputer, freiwillige Leute, die nicht mal Nerds sein müssen, die müssen einfach nur Linux-User sein und interessiert daran, die Kernel-Community mit Testgeräten zur Verfügung zu stehen. Und das Einzige, was man tun müsste, wäre ein Ventoy vielleicht oder ein USB-Bootstick erstellen, das rasch testen, PC wieder runterfahren und man hätte seinen PC zurück und man hat was für die Linux-Kernel-Community getan. Die konnten testen, ob jetzt der Programmteil vielleicht schneller ist oder der schneller ist auf allen Computern, ob wenn ich den Treiber ändere, dann doch noch alles läuft, whatever. Und könnte man sie dabei unterstützen. Und das war die Grundidee eigentlich für diesen Gedankengang. Das habe ich dann weitergesponnen zu dieser Utopie, die eigentlich wesentlich brauchbarer wäre jetzt für uns alle. So ist das zustande gekommen von der Idee her.
Benutzt du in deinem Umfeld irgendwo schon ein Immutable-System?
Ich bislang nicht, nein. Ich habe es mal getestet und ja, bin gegen Mauern gerannt und hatte gerade keine Zeit, um das auszuprobieren und bin dann nachher wieder zurückgewechselt. Das Problem ist hier eher, dass ich, wenn ich etwas teste, ein Betriebssystem, dann ist es so, dass ich es teste dafür, dass meine Familie das später verwendet. Also ich bin kein Distro-Hopper, das heißt, wenn ich neue Distros ausprobiere und teste, dann immer unter dem Gesichtspunkt, dass das, was ich da teste, später auf den Computern meiner Familie läuft.
Ja, bei
Und
mir ist das ja genauso.
ja.
Also jetzt meine Mutter, die ist seit ewigen Zeiten auf Ubuntu und da weiß ich jetzt auch nicht, oder? Weil, naja, Ubuntu, ich weiß nicht, ob ich die 22.04 bei ihr dann jetzt nochmal auf die 24.04 upgrade. Da hatte ich mir dann überlegt, gebe ich ihr vielleicht einen Fedora Silverblue? Also die GNOME-Variante von Fedora in der Immutable oder Atomic Version, wo sie dann halt auch nichts kaputt machen kann, wo es dann vielleicht aber auch ein bisschen schwieriger ist, jetzt einen speziellen Treiber für ihren Canon-Drucker zu installieren. Ja, ich weiß es noch nicht.
Also bei meinen Tests, ich habe das auch ausprobiert, war das erste Update ist mir dann schon schief gegangen, weil da dann eine Grafik, ein Videotreiber aktualisiert worden ist und schon ist das nicht mehr gestartet. Also wenn du ein Fedora installierst und denkst, du probierst jetzt da rasch etwas aus und dann kommt das erste große Update und dann startest du noch einmal und dann läuft es wieder nicht, dann ist bei mir eigentlich schon fertig. Dann teste ich nicht weiter. Was ich jetzt mache, ist, also ich plane es gerade zu testen, Linux Mint. Weil ich den Wunsch vernommen habe, von eher doch wieder Windows-ähnlicher zu sein. Weil sich zum Beispiel meine Mutter umgewöhnen muss, jedes Mal, wenn sie zwischen Arbeitsgerät und Linux-Gerät wechselt, wo sie jetzt was klicken muss. Und hat gefragt, ob man da die Leiste nach unten sehen und ein paar bitzlich ähnlich aussehen kann. Und da habe ich das gleich als Anlass genommen und überlegt, hey, ich probiere doch jetzt nochmal das Linux Mint aus. Und ich werde mal sehen, wie ich da weiterkomme. Und das ist halt kein Immutable, aber es muss es auch nicht sein.
Ja, also meine Überlegungen gehen in die gleiche Richtung. Ich wollte ihr auch ein Mint geben. Dann, ja, also wenn man jetzt im Sommer kommt, ja dann die nächste Mint-Version raus, die dann auf 2404 basiert. Also dann hätte man dann auch ein LTS auf Mint-Basis mit einem Cinnamon-Desktop. Ja, könnte man machen. Oder ich gebe ihr ein Manjaro mit GNOME. Rolling. Habe ich noch weniger Supportaufwand.
Ja, müsste ich auch mal noch testen, Manjaro.
Ist halt immer eine
Ja.
Frage, ne? Ich meine, du willst halt in der Familie, willst du nicht drei verschiedene Distros haben,
Genau.
die du supporten willst, sondern, also meine beiden Töchter benutzen Manjaro, ich Manjaro. Das ist dann halt auch so eine Überlegung, ne?
Genau. Absolut verständlich. Ja. Und jetzt kommen wir dann gleich zu dem, was dann folgt. Das Backup nämlich. Hier
Achso,
habe
ich
ich
dachte,
auch mir.
du hattest hier noch was mit Session Restore, um es noch
Ach
besser zu
ja,
machen.
genau. Das wäre dann on top die Utopie mit eine Utopie der Utopie sozusagen. Und zwar, dass wenn natürlich ich habe es gesehen und das war schon relativ lange her, aber ich glaube, KDE beherrscht sowas wie Session Restore. Das fand ich faszinierend damals, als ich mit KDE experimentiert habe und habe dann einfach überlegt, okay, wenn jetzt meine Idee noch auf Session Restore trifft, dann könnte es sein, dass ich den Knopf drücke, ja, mach Update, dann flackert kurz der Bildschirm und das ist, als wenn nichts passiert wäre.
Ja, also Session Restore, das ist was, was ich total vermisse. Also ich glaube, bis GNOME 2 gab es Session Restore. KDE kann das, ich glaube XFCE auch. Aber GNOME 4 kann kein Session Restore.
Also ich fand es faszinierend, aber mir hat es nicht gefallen, Session
Ja,
Restore.
wieso? Also ich meine,
Ich
die
weiß, ich.
Überlegung ist doch einfach, insbesondere
Ja.
wenn du verschiedene, wie heißen die, virtuelle Desktops hast, ne?
Ja.
Wo du
Nein, bei
dich
mir ist.
einrichten kannst.
Ja,
Da hast du
ja.
dein Büro, da hast du deine Musik, da hast du dein Grafikzeug und so. Und du fährst die Kiste runter, also ganz runter. Und das Session Restore führt dazu, dass du in der gleichen Situation wieder bootest, in der du aufgehört hast.
Es hat sich bei mir erübrigt, als der Ruhezustand funktioniert hat am Computer.
Ach
Aber
so,
das
du fährst
heißt,
nicht mehr runter.
eigentlich, ich fahre immer den PC runter, weil ich es angenehm finde, den PC sozusagen wie aufzuräumen, zu sehen, ah, diese Anwendung muss noch geschlossen werden, hier muss ich noch speichern, darf ich nicht vergessen und so weiter und so fort. Ich werde sozusagen zum Aufräumen gezwungen. Aber es gibt natürlich Situationen, wo du sagst, so, ich muss jetzt aufhören, ich muss dies machen oder jenes machen, ich habe noch Termin, aber du möchtest das nicht verlieren, die Arbeit oder so, dann mache ich halt Bereitschaft jetzt, bei mir ist es nicht gerade der Ruhezustand, und wenn du dann wiederkommst, der PC hat keinen Strom verbraucht unnötig, schaltest du ein und hast alles wieder da, wie es brauchst. Das ist dann fast wie Session Restore.
Ja, das
Und
stimmt.
von daher wäre das mit dem Session Restore eigentlich die Idee nur eigentlich in Zusammenhang mit dieser Utopie vom beschleunigten Neustart. Also sozusagen, du wirst gezwungen, neu zu starten, willst aber halt nicht alles schließen und wieder öffnen. Also wenn der PC schon will, dass du jetzt rasch neu startest für ein Update, dann wäre das Session Restore natürlich praktisch, oder? Weil du kannst dann ja nicht einfach Bereitschaft machen und wiederkommen, sondern du brauchst den Session Restore, weil du herunterfahren und neu starten musst.
Ja, ich gucke gerade auf die Zeit, die rennt uns schon wieder weg. Also, wir müssen uns ranhalten. Also, ich sehe schon, wir
Ja.
schaffen es wieder mal nicht.
Ja.
Gehen wir zum nächsten Backup. Was ist die Backup-Utopie, Michi?
Ja. Ich habe mir überlegt, also was ich backup meist viel zu viel.
Ich viel zu wenig. Okay,
Ja.
erzähl.
Also nein, viel zu viele Dateien, nicht
Ach
viel zu
so.
häufig.
Aha, okay.
Und ich habe letztens, das hatte ich das Problem, dass ich in Speicherplatz frei machen musste und musste rausfinden, wo das Problem lag. Und das war tatsächlich auch im Home-Verzeichnis das Problem, und zwar der Cache-Ordner. Da drin hat sich Müll angesammelt in mehrere Gigabyte. Und den konnte ich dann einfach löschen und gut ist. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, hey, das Verzeichnis da, eigentlich kannst du es praktisch löschen und im nächsten Start ist wieder gut. Braucht es eigentlich nicht zu backuppen. Und dann habe ich mal in Backups geschaut und habe festgestellt, dass dieses Cache-Verzeichnis doch einiges an Speicherplatz unnötig auf dem Backup-Laufwerk verbratet. Und somit, ja, also die Utopie hier ist die, dass eigentlich jede Anwendung, ich finde, das wäre etwas, was man standardisieren könnte. Wieder diese Regeln, die ja KDE und GNOME zusammen erarbeitet haben, um den Desktop zu verwalten. Könnte man doch eine Regelung machen oder einen Weg finden, dass jede Anwendung beim Betriebssystem melden muss, welche Dateien sind Anwendungskonfigurationen, welche Dateien sind UI-Konfigurationen, welche Dateien sind Vorlagen oder Account-Informationen, und die das dem System meldet. Und dann kann das Betriebssystem oder ein anderes Backup-Tool dann anhand dieser Daten wirklich nur das einer Anwendung backuppen und sichern, was tatsächlich notwendig und sinnvoll
Das
ist.
finde ich super, die Idee. Also gut, du könntest ja dann entscheiden, oder? Also wenn das Backup-Tool dann auf diese Informationen zugreift, könntest du ja sagen, ja, bitte nur Inhalte sichern oder auch
Ja.
Config-Informationen sichern.
Das
Ja.
habe ich letztens mir auch mal überlegt bei Thunderbird. Ich wollte das Verzeichnis auf ein anderes System verschieben und das war riesengroß. Und da habe ich auch gedacht, ja, brauche ich denn alles, was drin ist? Ich brauche ja eigentlich nur die Add-ons und die Kontoinformationen und Einstellungen der Anwendung. Nicht mal die UI-Konfiguration brauche ich, weil ich da nie was geändert habe. Ich brauche eigentlich nur diese drei Sachen. Ja, Account, Anwendungskonfiguration und die Add-ons, fertig. Das wäre richtig klein. Und dann wäre halt beim nächsten ersten Start von Thunderbird, wäre zwar alles da, und er müsste dann halt die E-Mails wieder frisch laden. Aber das würde mich jetzt weniger stören. Aber das Backup der Anwendung an sich wäre sehr klein. Und ich könnte dann separat entscheiden, hey, ich hätte gerne ein Backup der E-Mails. Und dann wird halt auch nur das zusätzlich gesichert, wenn ich das separat möchte.
Ja, also wenn ich mir überlege, wie ich das mache, ich verwende rsync, also grsync, als Backup-Tool und da habe ich halt so eine Backup-Exclude-Datei, wo halt die Pfade drin stehen, die ich nicht backuppen will und der renne ich immer hinterher, weil dann gibt es dann immer noch was, noch so ein .cache-Verzeichnis, was ich ausschließen will.
Ja.
Und diese Ausschließregeln sind auch nicht so trivial in der Definition bei rsync, wie man das formuliert. Oder dieses Unterverzeichnis ausschließen, außer die Unterunterverzeichnisse, die da drin sind. Also da wird es dann schnell mal kompliziert. Und deshalb finde ich diesen Vorschlag eigentlich super, oder? Dass jede Anwendung meldet. Also das sind meine Inhalte, das sind meine, ja gut, Programmdateien muss man ja nie backuppen. Das sind meine Configs, UI-Configs, was auch immer. Und dass ein Backup-Programm darauf dann zugreift. Ja.
Genau, also es klingt genau wie bei mir.
Was,
Ich
was?
habe auch solche Backups mit Exclusions gemacht, relativ lange, bis ich dann aufgegeben habe und einfach eine sehr, sehr große Festplatte zugelegt habe, die jetzt dann auch wieder voll ist.
Okay, also das heißt, du backupst das ganze Home.
Ja, genau. Also eben jetzt habe ich letztens bin ich durchgegangen mit einem Suchbefehl und habe alle Cache-Ordner rausgelöscht. Die sind mir irgendwie untergegangen. Ich habe vor ein paar Jahren habe ich das schon rausgefunden, dass man den nicht braucht, und dann ist das irgendwie vergessen gegangen. Und jetzt habe ich mal wieder nachgesehen und festgestellt, oh, okay, wieder was zum Löschen.
Ja, und manchmal gibt es dann auch so Verzeihung. Also wenn du das ganze Home löschst, ich weiß nicht, ob du das auch schon so gesehen hast, dann funktioniert das manchmal nicht. Also insbesondere bei so Evolution-Unterdateien, dann gibt dir dann R-Sync irgendwelche Warnings, oder? Dass es irgendwelche Symlinks oder so nicht richtig auflösen kann.
Ja. Damals, als ich das wirklich noch so gemacht habe, habe ich Syncting verwendet, um über Computergrenzen zu sichern. Das waren jetzt auch wieder die Familiencomputer. Also ist auf jedem Computer ist Syncting gelaufen und hat alles gesichert nach Hause. Und das wurde teilweise relativ viel halt auch, oder mit diesen Cache-Verzeichnissen und so weiter. Jetzt habe ich aber überall die VPN-Verbindung nach Hause als Permanentverbindung drin. Jetzt kann ich das manuell machen und jetzt stört es auch nicht ganz so intensiv. Ich weiß auch nicht, ich habe nicht mehr diese Notwendigkeit gehabt, um wirklich nur das sichern, was tatsächlich wichtig ist. Also habe ich halt einfach alles genommen, aber halt auch nur, weil es nichts Sinnvolles gibt, um das sauber zu filtern.
Ja. Ja, schön. Also auch eine tolle Utopie. Jetzt kommen wir zu deiner letzten Utopie, die dann eigentlich die Überleitung wäre zu meinen Utopien.
Genau. Ich bin eher die technische, praktische Utopie. Bei dir ist es mehr die gesellschaftlichen. Und als Überleitung hatte ich eine Idee, weil eigentlich bin ich ja auch gesellschaftlich eher tätig. Ich bin politisch noch etwas unterwegs. Und letztens habe ich mir so überlegt, könnte es nicht sinnvoll sein, eine Programmiersprache für Gesetzestexte zu entwickeln? So, dass man eigentlich sagt, okay, man programmiert die Regeln und kompiliert sie dann in Deutsch, Französisch, Italienisch, Rätoromanisch, wie das halt bei uns ist. So könnte man dann halt auch Regeln zu Werten und Zahlen definieren und sagen, okay, im Moment gibt es ja Bußen mit so Limiten, so stufenmäßig. Wäre ja eigentlich gar nicht nötig, dass man da Stufen macht bei Bußen und so weiter. Da könnte man ja über Formeln definieren. Wäre, wenn man eh schon Gesetzestexte in einer Programmiersprache verfasst, könnte man das hier vielleicht auch noch mit aufräumen. Was hältst du davon, von der Idee?
Ja, also mir schießt jetzt gerade Ethereum mit Smart Contracts in den Kopf.
Oh, bloß nicht.
Das klingt aber genau danach. Ach, oder? Code of the Blockchain.
Ja, es gibt... Ja, also, ich habe es jetzt nicht aufgeschrieben, aber ich hätte da auch noch eine Utopie dafür. Aber nein,
ja, ganz also, grundsätzlich. Gut, also sagen wir mal, am Anfang war der Text. Und danach kam irgendwelche Markup- oder Markdown-Notationen. Also wenn ich sage Text, dann reden wir über ASCII-Text, oder? Gesetzestext als ASCII-Text. Mhm. Und dann kannst du irgendwie Markup draufwerfen, dann hast du eine bessere Struktur da drin.
Ich bin sogar noch weitergegangen und habe mir tatsächlich mir überlegt, dass Gesellschaft mit ihren Regeln und so weiter ja funktionieren anhand von Regeln, die sich die Gesellschaft auferlegt hat, und diese Regeln könnte man wie ein Programm eigentlich schreiben, in einer Programmiersprache, also mit if, then, for, while und so weiter, also in dieser Stufe habe ich mir das überlegt.
Ja, aber um meinen Gedanken jetzt mal weiter zu spinnen, nehmen wir mal an, du hast jetzt Gesetzestexte in einem JSON-Format, also bitte kein XML, in einem JSON-Format. Und jetzt könnte man sich ja jetzt so eine strukturierte Notation auch erweitert um Bedingungen vorstellen. Da wären wir dann halt näher an deiner Idee von der Programmiersprache.
Ja,
also du hast eine strukturierte Notation, in der es ja, Sprungbedingungen, If-Then-Else-Sachen, vielleicht auch irgendwelche Loops oder so gibt, dann wäre man dem ja schon relativ nahe, ohne das jetzt Programmiersprache nennen zu müssen.
Ja, ich könnte mir kurz vorstellen, dass die Idee an sich wahrscheinlich nicht gesellschaftsfähig ist.
Ja, gut, da muss ja keiner was von mitbekommen.
Ja, genau, also die Frage, wie natürlich die Juristen oder wie Bundesbern die Gesetzestexte verwaltet oder auch schreibt, hat bis heute niemand interessiert. Könnte es für Zukunft auch nicht, aber je nachdem könnte so etwas natürlich auch eine gesetzliche Änderung bedürfen, wenn es darum geht, wie Gesetze entsprechend definiert oder formuliert werden müssen.
Ich kann mir das gut vorstellen, weil wenn du dir Juristendeutsch oder Juristenfranzösisch oder was auch immer anschaust, dann hast du da ja implizit schon den Schrei nach einer Strukturierung und Ausführbarkeit drin. Das fühlst du ja förmlich, wenn du Juristen Sprech liest. Von daher könnte ich mir vorstellen, gut, ich meine, du brauchst natürlich mehrere Ebenen, oder? Du brauchst eine lesbare Ebene und du brauchst eine überprüfbare, eine Debugging-Ebene auf den Gesetzestexten. Und ich finde das jetzt gar nicht so abwegig.
Und vor allem, wenn du dir vorstellst, du programmierst einen Gesetzestext und in der heutigen modernen Programmiersprache gehst du ja auch hin und schreibst Tests zu deinen Sachen, die du programmierst. Also könntest du zu jedem Gesetzestext auch noch einen Test definieren, unter dem man dann als Beispiel bringen könnte bei Veröffentlichung. Das heißt, du hast einen Gesetzestext, dann kannst du draufgehen und dann siehst du ein Beispiel definiert, unter welchen Bedingungen was passieren würde. Ja. Ich vermische jetzt hier natürlich ganz bewusst das rein technische Programmieren mit den gesellschaftlichen Situationen der Gesetzestexte. Ich weiß nicht, ob es wirklich so gut funktionieren würde, aber ich finde, das wäre ein Gedankengang, den man weiterentwickeln sollte. Und einfach mal durchdenken, vielleicht auch von Leuten, die was von Programmieren wirklich verstehen oder von Leuten, die noch näher an den Gesetzestexten dran sind.
Ja, also gefällt mir sehr gut die Idee. Ja, vermutlich die beste Utopie, die wir heute da mitgeteilt haben. Ja, und liebe Leute, wir sind natürlich mit der Zeit wieder völlig überzogen. Ja, was machen wir? Also ich würde sagen, wir lassen es mal gut sein mit dieser dritten Folge. Und der Michel und ich, wir überlegen uns, ob wir denn jetzt meine gesellschaftlichen Utopien, ob wir die einfach in den Shownotes drinstehen lassen, weil die muss man nicht groß erklären, die sprechen eigentlich für sich selbst. Was meinst du? Das
sind vor allem die Ziele, die wir ja mit Open Source und der Gesellschaft so an sich verknüpfen. Ich fände es durchaus interessant, wenn man das auch diskutieren könnte. Ich meine, das, was du dir gesellschaftlich überlegt hast, das ist das, was ich denke mal einen großen Teil von uns so will. Aber ich weiß nicht, ob wir das schon mal so diskutiert haben.
Gut, also der Entscheid lautet, wir machen Utopien Teil 4. Irgendwann in ein paar Wochen.
Vielleicht könntest du dir überlegen, ich bin ja voll einverstanden mit allem, was du da in die Shownotes geschrieben hast. Vielleicht findest du jemand, der dir etwas mehr Kritik äußert.
Ja,
dass
Leo.
Es auch eine interessante Diskussion gibt darum.
Ja, Leo.
Okay, dann machen wir vielleicht mal was zu dritt oder so.
Genau, ja, ist eine gute Idee. Machen wir so. Ja, liebe Leute, das war Folge 88 von Captain It's Wednesday. Dieses Mal ging es um Utopien, oder nicht dieses Mal, sondern zum dritten Mal und vielleicht dann auch noch zum vierten Mal. Was haltet ihr von den Utopien? Wie denkt ihr darüber? Gebt uns Feedback, ihr wisst wie, über Matrix, Mastodon oder per E-Mail. Schreibt bei uns mit, redet in diesem Podcast mit, das ist die gute Möglichkeit, sich an der Community zu beteiligen. Ja, dann wünschen wir euch eine schöne Restwoche. Michel, vielen Dank und dann sagen wir Tschüss.
Danke auch dir. Tschüss.